Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserem heutigen Thema Wiedergeburt und Karma. Weltengerechtigkeit und Menschenentwicklung. Wir leben ja in einer Übergangszeit heute, in einer Wendezeit, dass die Menschen von der Konzentration auf die Naturbeobachtung, Naturanschauung, Auseinandersetzung mit den Geheimnissen der Natur nun kommen können zu einer Erkenntnissuche dessen, was wir nennen die geistige Welt. Wir leben in dieser nun noch immer sehr ahrimanischen Gegenwart, die uns mitteilen möchte, der Mensch wäre ein Wesen, das ausschließlich durch seine Körperlichkeit existieren kann und bestimmt ist. Dass wir also nur ein einziges Leben haben und es solche Dinge wie Moral nur Konstrukte wären. Es lässt uns erleben eine gewaltige Ungerechtigkeit in der Welt. Und auch viel erleben dessen, dass das ja gar nicht zusammenstimmen kann mit dem, was jeder Mensch, der aufmerksam durch sein Leben geht, erleben kann an Ereignissen, an zwischenmenschlichen Vorkommnissen und Verhältnissen. Es ist eine Zeit gewesen der Dunkelheit auf Erden, das, was die Inder nannten Kali Yuga, also das dunkle Zeitalter, das zu Ende ist. Das bringen konnte den Menschen die Konzentration auf sich selbst, die Entwicklung von Selbstbewusstsein. Diese Zeit ist um. Wir haben heute sozusagen das Aufgehen des Lichtes, der Erkenntnis der geistigen Welt, des Aufgehens des Lichtes, der Erkenntnis von uns Menschen als geistige Wesen, als ewige Individualitäten, die haben ein Leben, eine Vergangenheit in der geistigen Welt, die vor der Geburt schon als Wesen vorhanden waren, die vorhergehende Inkarnationen, Verkörperungen zumeist hatten und wir auch haben werden, ein Leben nach dem Tode in der geistigen Welt, in der Verbundenheit mit den geistigen Wesen, den Engelhierarchien, den göttlich-geistigen Wesen und wir haben werden nächste Verkörperungen in der Zukunft. Das ist eine Verwandlung dessen, was wir als Vorstellung vom Menschen und der Welt haben, das uns zeigt dann eine Weltengerechtigkeit, dass wir nicht mehr erleben müssen die Schicksalsschläge, das Schicksal, das wir leben, die Art von Lebensumstände, die wir haben, als eine Ungerechtigkeit, sondern als eingebettet in die Harmonie und in die liebevolle, weisheitsvolle Gestaltung der Welt durch den göttlich-geistigen Wesen. Es ist also für uns heute eine Erkenntnisarbeit, dass wir mehr erfahren von uns als Menschenwesen, die eben verkörpert sind auf Erden. Und einer der großen Weisheitslehrer der Menschheit, Rudolf Steiner, hatte gesagt, dass das eine seiner wesentlichen Aufgaben auf Erden ist, diese Erkenntnis von Karma und Wiedergeburt der Menschheit zu bringen, so auszugestalten, dass wir es nachverfolgen können. Die Befähigung Rudolf Steiners hat er selbst auch beschrieben als das, was wir allgemein ja kennen, als hellseherische Fähigkeiten. Genauer betrachtet bei Rudolf Steiner die Fähigkeit der Erkenntnisstufe, der Imagination, also des Schauens der geistigen Welt, der Inspiration, also die Fähigkeit, die weisheitsvollen Worte göttlich-geistiger Wesen in der geistigen Welt zu vernehmen und die Erkenntnisstufe der Intuition, eins zu werden in der geistigen Welt mit höheren geistigen Wesenheiten und so diese Weisheit der geistigen Welt herunterzubringen, das ist das, was ich hier versuche, darzustellen aus den Vorträgen und Schriften Rudolf Steiners, eine Einführung zu geben, in einen Versuch zu wagen, hier Erläuterungen zu geben, wie wir unsere Vorstellung vom Menschen erweitern können, dass wir verstehen, das, was Karma ist, was Wiederverkörperung ist, was sich auslebt als eine Weltengerechtigkeit, die sich umsorgt, dass sich die geistige Welt umsorgt um des Menschen Entwicklung. Und so möchte ich beginnen mit einem Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Die Weltgedanken zu erfassen, entreißt dem Leib die Seele und löst in ihr den Geist. Den Seelenwillen am Weltgedanken entzünden und im Wollen zur Welt zurückzuwenden, was sie dem Denken geben mag, befreit in Liebes Schöpferkraft den Menschen durch die Welten, die Welten durch den Menschen. Wenn man beginnt, darüber nachzudenken, ob es denn sein könnte, dass der Mensch ja vorhergehende Verkörperungen hatte, dann geht ja zu oft die Fantasie mit einem durch. Also es sind dann sehr viele Cäsaren und Kaiser von China, möchte ich sagen, Prinzessinnen und Prinzen. Also das ist dann doch eine Anschauung, die ein bisschen aus dem Egoismus herauskommt. Das heißt, ich würde wünschen und hoffen, dass wir uns ja ansehen, das als eine objektive Anschauung dessen, dass ja die Welt will den Menschen entwickeln zu einem vollwertigen Engelwesen in der Zukunft, im Jupiter-Dasein, entwickeln den Menschen so weit, dass er selbstbewusst wird, selbstständig die Welt betrachten, beurteilen und sich wahrheitsgetreue Vorstellungen zu machen. Dass also das, was er Schicksalswollen für uns, unser Leben gestaltet, die Weisheit und die Liebe der göttlich-geistigen Welt hervorgebracht haben. Und wir sehen uns an, dass dieses erste Anschauen des der Wiederverkörperung Karma ist, dass Rudolf Steiner das geschildert hat, dass wir in jedem Kulturzeitraum, also die ja eine Dauer haben von 2160 Jahre, zumindest einmal als Mann und Frau verkörpert ist. Dass wir also, wenn wir zurückgehen in den vorhergehenden Kulturzeitraum, in den griechisch-römischen, wir zumindest einmal verkörpert waren. Andere Hinweise sind darauf, dass es zwischen 400 und 800 Jahre zwischen Verkörperungen dauert, dass es aber Ausnahmen gibt, dass es auch kürzere Wiederverkörperungszeiträume geben kann. Es ist ja das Entscheidende, der Fortgang der Welt, die Verwandlung der Welt, dass jedes Mal, wenn wir uns verkörpern, etwas Neues da ist, an dem wir uns weiterbilden, uns entwickeln können. Und so können wir auch eines anschauen, dass es uns in ein objektiveres Verhältnis zum physischen Menschensein bringt. Dass wenn wir uns alle als Menschengemeinschaft ansehen, die da in der geistigen Welt oben sind und mit der Hilfe der höheren Hierarchien der Engelwesen gestalten das, was ihnen aus der Vergangenheit zukommt, hineinzukommen dadurch in eine neue Inkarnation, dass die Ausgestaltung aus dem Gesichtspunkte der geistigen Welt geschieht, inwiefern wir an der Menschheitsentwicklung, an der Weltenentwicklung und unserer individuellen Entwicklung vorteilhaft mitwirken können durch die nächste Inkarnation. Wir können werden jemand aus einem gewissen Volke, zum Beispiel einem griechischen, einem ägyptischen, einem jüdischen, einem römischen, einem italienischen, französischen, englischen, deutschen, russischen oder aus Mutter, Vater, Großmutter, Großvater und so weiter aus verschiedensten Zusammenhängen. dass also nicht es ist die Frage, in welchen Volke oder Kulturraum wir uns entwickeln, sondern wie der Impuls sich ausleben kann. Es kann andersrum auch betrachtet werden, dass ja die Schöpfungen der Götter, die Völker als die Schöpfungen der Götter ja gestaltet wurden, damit die Entwicklung des Menschen entsprechend gehen kann. Es also auch etwas Heiliges ist, wie die Kulturräume, die hier auf Erden sind, wie der Deutsche oder der Englische, der Französische, der Polnische, der Russische, dass die ja da sind, damit der Mensch sich entsprechend seiner Entwicklung und aber auch der Entwicklung der ganzen Menschheit verkörpern kann. Also eine gezielte Auslöschung dieser Völker, die ja Schöpfungen der Götter sind, das ist ein Vergehen an der Schöpfung. Es wird sich ja alles in der Weise gestalten, wie es der Fortgang der Menschheit entsprechen wird. In vielen hunderten Jahren wird sich natürlich alles mischen in neuer Weise, aber das gezielt gegen den Willen der Weltenleitung zu tun, ist ein Frevel an der Welt. Und so können wir ansehen, wie wir als Menschen ja in einem zyklischen Leben einmal in der geistigen Welt und einmal auf Erden sind. Dass aber dieses Weltenentstehen ja so ist, dass wir heute auf diesem Wendepunkt sind, dass wir wieder uns entwickeln sollen zu einer höheren, intensiveren, bewussteren Verbindung mit der geistigen Welt. Und dass wir gleichzeitig haben Widersacher wie den Ahriman, der will, dass wir uns mehr und mehr mit dem Irdischen verbinden, glauben an so etwas wie den Transhumanismus, glauben, dass wir unser Bewusstsein herunterladen könnten auf irgendwelche künstlichen Organisationen, künstlichen Intelligenzen, dass also wir auch verfallen können, hinabsteigen können. Und das ist etwas, was wir mit dieser Betrachtung auch ansehen können, dass die Weltgestaltung ja nicht so ist, dass es Wiederverkörperung und Karma immer schon gegeben hat, sondern dass das erst begonnen hat in der lemurischen Zeit und dass es auch wieder enden wird, diesen Zeitraum der ganzen Erden- und Menschheitsentwicklung, wo es diese rhythmische Abwechslung gibt zwischen den Erleben der geistigen Welt und den Erleben der physischen Welt. Und wir ja heute aufgerufen sind, wieder zur Bewusstheit von der geistigen Welt, wieder Wahrnehmung von der geistigen Welt, wieder ein Erleben der geistigen Welt zu bekommen, dass gleichzeitig wir diesen antichristlichen, arimanischen Impuls in der Welt haben, der versucht, durch alle Möglichkeiten Seele und Geist wegzubringen aus dem physischen Leibe, so dass wir uns nicht mehr verkörpern können. Der will, dass wir nicht mehr uns spirituell entwickeln können. Der will eine reine maschinelle Diktatur, einen globalistischen Transhumanismus, eine totale Diktatur entwickeln. Das ist eine Herausforderung an die Menschheit, sich hier bewusst zu werden, auch durch die Erkenntnis von Wiederverkörperung Karma, dass er ein geistiges Wesen ist, nicht von Ahriman hier beeinflussen zu lassen. Wir können so uns ansehen, die grundsätzliche Betrachtung von dem, was Karma ist, dass also die göttliche Welt den Menschen als geistige Wesen erschaffen hat, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns als freie Wesen zu entwickeln. Die Freiheit bedeutet, dass wir getrennt sind vom Erleben von der geistigen Welt. Denn die Geister, die Götter würden sozusagen durch ihre Gewalt, durch ihre Größe, durch ihre Mächtigkeit uns zwingen, etwas zu tun. Dadurch kam es zu der Sonderung, zum Sündenfall. Dadurch kam es aber auch zu diesem Wechsel, dem Miterleben mit den Göttern und Geistern, die dann in dem Leben nach dem Tode bis zur nächsten Geburt dem Menschen helfen, seine Verfehlungen wieder auszugleichen und dann den Zeitraum der Freiheit in der Inkarnation auf Erden, die dann aber auch eben bringt die Möglichkeit für den Menschen, eigenständige Gedanken, eigenständiges Denken, Begriffsbildung, Urteilsbildung und Vorstellungen zu entwickeln und so sich zu erüben, dass er erkennen kann, in welche Richtung er aus freien Stücken gehen will, sich verbinden mit der Erdensphäre in arimanischer Art oder in Liebe sich verbinden wieder mit den Göttern, mit der moralischen Weltenordnung. Es entsteht durch das Karma für den Menschen über mehrere Verkörperungen hinweg die Möglichkeit, begangene Fehler. Und Fehler sind ja so, dass wir zumeist einen Schaden an der Welt oder unseren Mitmenschen anrichten. Aber dieser Schaden ist ja in Wahrheit ein Schaden, den wir unserem eigenen Wesen zufügen. Also das sind dann die Ursachen für eine Gestaltung der Zukunft für den Menschen. Das, was als Fehler veranstaltet worden ist. Es ist aber nicht ein mechanischer Automatismus, sondern das wird einverwoben in das Weltenganze. Durch das Eingreifen der Karma-Gesetze, vor allem dem Wirken der ersten Hierarchie, also der Throne, Cherubine und Seraphine, als die Wesen, die das, was die Menschen hervorgebracht haben, das, was brauchbar ist, aufnehmen und damit den Welten Zukunft gestalten, die einverweben in dieses Zukunftsgestalten auch das Schicksalswollen der Menschen und in ihren Folgen, in ihren Wirkungen auf die Eigen- und die Fremdschädigung. Dadurch entsteht unser zukünftiges Schicksalswollen der nächsten Inkarnation, dass wir ausgleichen das, was wir den Mitmenschen angetan haben, was wir der Welt angetan haben, was wir uns selbst dadurch angetan haben, dass wir das ausgleichen können, dass wir an den Lehren daraus uns weiterentwickeln können. Und das sind eben auch Wirkungen, die in Rudolf Steiner in seinen wirklich so genauen Darstellungen auch gebracht hat, dass der Mensch, so wie er geschaffen ist, als physischer Leib, mit seinem Bildekräfte-Ätherleib, mit seinem lebendigen Leib, ihm das Leben formend und bewegend, ja so hineingestellt ist, wie seine vorhergehenden Verkörperungen waren, dass also, wie Rudolf Steiner hier sagt, ich zitiere, eine Begabung als Mathematiker arbeitet sich zum Beispiel in der nächsten Inkarnation in die innere Organbildung ein. Es werden zum Beispiel die Augen durch das vorhergehende Denken des Mathematikers in Formen besonders ausgebildet. Bei einem guten Architekten können sich zum Beispiel in der nächsten Inkarnation besondere Gehörwerkzeuge ausbilden. Dieses Verwandeln unseres Denkens und Vorstellens, dass wir diese Heiligkeit des Menschenlebens, des Menschenseins, unseres Handelns auf Erden als zukunftsgestaltend für die Welt erkennen, dass das, was wir tun, aufgenommen wird von der göttlich-geistigen Welt, hineingestaltet wird in die Zukunft der Welt, hineingestaltet wird auch in die Gestalt unseres physischen Leibes. Was wir tun, das wissen wir auch von Rudolf Steiner, was wir hervorbringen an Kunstwerken, an wunderbaren Dingen, das wird auf der nächsten Verkörperung der Erde, dem neuen Jupiter, uns als wunderschöne Wesen, als wunderschöne Gestalten entgegenkommt. Rudolf Steiner sagt hier als Beispiel den Kölner Dom, das wird als ein wunderbares Wesen dort sein. Es ist aber das, was wir als schlechte Taten tun, dass wir das ungeheure, schreckliche Wesen uns entgegenstehen am neuen Jupiter. So ist das, was wir tun, wenn wir erkennen, unsere Verbundenheit, unser Einssein mit der geistigen Welt, dass wir mit unserem Leben Verantwortung haben für unsere Zukunft, für die Zukunft der Menschheit und der ganzen Welt. Sehen wir uns materialistisch an, dann sehen wir uns als ein Subjekt in ziemlicher Unabhängigkeit von der Welt. Was wir tun, hat mehr oder weniger nur geringe Auswirkungen auf die Welt. Wenn wir die Erkenntnis vom Menschsein und die Welterkenntnis erlangen in gewissem Umfang, dann erkennen wir unser Verbundensein mit dem Weltenwerden, dem Weltensein und dem Welten zu der Weltenzukunft, dass ja, wie hier dargestellt, wir entstanden sind als Wesen in einer Art Materialmenschen, also nur in einem ganz dumpfen Bewusstsein am alten Saturn, wurden eine Art Pflanzenmensch und dann ein Tiermensch von der alten Sonne zum alten Mond. Und dass wir heute sind auf Erden, der ja getrennt wird in dieser esoterischen Anschauung in eine Planetenhälfte, die Mars, und eine, die Merkur genannt wird. Dass mit dem Ereignis von Golgatha, mit der Verbindung des Weltenwortes, des Sonnenwesens Christus mit der Erde, dass dadurch entsteht eine Zukunftsentwicklung, wo der Mensch ist ein ichbewusstes Geisteswesen, der Mensch, der als Geschöpf wird, ein Keim für die Zukunft der Welt, aus dem das Weltenschaffen hervorgehen kann, in unserer Verbundenheit mit dem Christuswesen, in unserem Aufleben lassen der kosmischen Intelligenz, als menschliche Intelligenz im Zusammenwirken mit dem Michael-Wesen. Dass wir also, wir sind eingebettet in einem Weltenwerden, so dass kommt, wie Rudolf Steiner sagt, in den Mysteriendramen, was kommen muss. Es geht also die Welt in einer gewissen Gestaltung weiter. Das Menschenziel für den nächsten großen irdischen Entwicklungsschritt auf dem neuen Jupiter wird sein, dass wir Engelwesen sein werden mit voll bewusstem Erleben der geistigen Welt. Also mit einem Bewusstsein, das die geistige Welt erfassen kann, erleben kann. Und es wird weitergehen in der Entwicklung, dass wir auf einem Erzengelniveau sind, auf der neuen Venus und dann auf Vulkan, auf Achai. Niveau, als Geist des Mensch, als mit einem spirituellen Bewusstsein, dass dieser Entwicklungsgang kommt, weil er kommen muss. Und das Schicksal des Menschen, das Karma, wird hineinverwoben aus der Vergangenheit des Menschen in diesen Zukunftsgang. Es ist also, dass drei Dinge wir auf alle Fälle mit betrachten müssen bei der Bildung des Karmas, des Schicksalswollen des Menschen, auch so wie wir heute in der Welt stehen, dass wir deswegen so in der Welt stehen, weil die Menschheit, die Erde, diesen Entwicklungsgang gehen muss, weil er so von der geistigen Welt, von der göttlichen Trinität vorgestaltet ist. Dass mit hineingeht das ganze Weben und Leben unserer Mitmenschen und der Menschheit, das hineingeht unser individuelles Leben. Das wird liebe- und weisheitsvoll von der ersten Hierarchie gewoben. Wir sehen also den Menschen, dass wir ja kommen als Geschöpf aus der Verbundenheit mit der geistigen Welt. Dass wir heute sind zumeist noch in einem reinen Erleben der sinnlich-physischen Welt und dass wir aber die Offenbarungen haben des Geistes, von zum Beispiel Rudolf Steiner, aber von anderen Weisheitslehrern auch, wie wir nun kommen können, aus unseren eigenen Bewusstseinskräften, aus unseren eigenen Meditationstätigkeiten, aus unserem eigenen Studium der Wissenschaft vom Geist, wieder zu einem Geist erleben. Und Menschenerkenntnis bedeutet auch, dass wir Hilfe haben von der göttlich-geistigen Welt, von dem größten Geiste und Gotte, der sich je auf Erden verkörpert hat, dem Christus, der mit der Menschheit ist bis zum Ende aller Tage, aber auch mit dem Erzengel Michael, dessen Zeitalter wir heute erleben, der uns bringt, die Fähigkeit, Gedanken zu entwickeln, eigenständige Gedanken, die der Wirklichkeit entsprechen, aber auch mehr und mehr die Fähigkeit haben können, wirklichkeitsgestaltend zu werden. Michael und die Michael-Seele zusammenfinden, dass Michael im Menschen leiten kann, was er einst im Kosmos geleitet hat, die kosmische Intelligenz. Wir können mit der Offenbarung des Geistes, mit der Erkenntnis des Geistes werden Michael-Helfer, Michael-Diener, dass wir die Zukunft gestalten und uns stehen entgegen. Widersacher, die das verhindern wollen, Widersacher, die uns ja gebracht haben, die Freiheit, aber die, wenn sie es überschreiten, ihre Aufgabe, werden zu dem Bösen. Luzifer, der den Menschen einreden will, er könne durch alle möglichen Hilfsmittel ganz einfach in die geistige Welt kommen und könnte sich da mit der geistigen Welt verbinden und müsste gar nicht mehr sich anstrengen, nicht denken, nichts tun. Er könnte aufgehen im Geist, das heißt, wir würden beenden, unseren Willen, uns weiterzuentwickeln. Oder Ahriman, der sagt, dass die materielle Welt ja so wunderbar, so lustvoll, so freudevoll und leidenschaftlich ist. Und da hätte man alles, wir sollten uns ganz vom Geist verabschieden und nur in der Mechanik, in den Freuden der Materie leben und darin festbleiben, uns nicht mehr mit der geistigen Welt weiter verbinden. Der Michael, das Michael-Zeitalter bringt uns diese Fähigkeit, dass wir erarbeiten können, Erkenntnisstufen, dass wir erkennen, die geistige Welt bewusst verbinden uns können mit der geistigen Welt bis zu der Situationsmeditation in den esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule, das uns bringen kann, imaginative Erkenntnis, inspirative Erkenntnis und intuitive Erkenntnis, das Zusammensein mit der göttlich-geistigen Welt, so mitzuhelfen an der berechtigten Zukunftsentwicklung der Menschheit. Es ist, wenn wir das anders betrachten, auch so, dass eben Luzifer will, dass wir in einem Spirituismus, der die Materie ablehnt, ein unbewusstes Geisterleben entwickeln, eine Verheimlichung der geistigen Wahrheiten und Wirklichkeiten, dass wir nur in Halluzination, in Weltabgewandtheit, Schicksalsverneinung leben. Der Ahriman, der ja heute so stark wirkt in dieser schrecklich dunklen Zeit, der will den Menschen in unintelligente, gedankenlose, seelenlose, geistlose, unfähig, fachlich unfähige Wesen verwandeln, ohne jeden Moralbezug, entindividualisieren wie eine träge Masse, die nur beherrscht wird von einem globalen diktatorischen System, ein Transhumanismus, der den Geist völlig wegbringen will, Lethargie, Drogen und Unbildung. Und wir haben den Christus, der mit uns gehen will, den Weg zu einer klaren, bewussten, selbst erarbeiteten Geisterkenntnis, einer Menschenerkenntnis, einer Welterkenntnis, uns verbinden mit dem, was als moralische Gesetze, als moralische Weltenordnung in der Welt lebt, daraus zu bekommen, in Verbindung mit den geistigen, göttlichen Wesen, die moralische Intuition, die wir hereintragen können als Menschenwesen in diese Welt, um sie zu gestalten, wieder menschenwürdig. Mit Fähigkeiten und moralischer Technik die Welt wieder verwandeln in eine menschenwürdige Welt. Vieles, glaube ich, müssen wir als Menschen noch lernen. Wir sind in einer Welt, wo das System uns alle paar Jahre erklärt, was gut und was böse ist und dass man das Böse hassen darf, dass man dem Schaden zufügen darf, weil man ja selbst gut ist, wenn man das tut, was das System sagt. Dass wir also nur einzeln handeln und dass das, was wir tun, ja wenig Zusammenhang hat mit dem Sein unserer Mitmenschen. Das ist etwas, was wir überwinden müssen, dass die Welt nicht entstanden ist durch Hass auf irgendjemand und irgendetwas, sondern durch Liebe. Und dass die Welt ist ein Ganzes, dass wir in Verbindung stehen, karmisch, seelisch, geistig mit unseren Mitmenschen, dass wir in Verbindung stehen, dass wir eins sind mit der ganzen Welt und dass das, was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen, was wir sprechen und tun, Auswirkungen hat auf die Welt, dass wir darinnen stehen mit unserem Ich, in der Verbundenheit mit den Ichen unserer Mitmenschen. Und dass unser Ich ja zumeist noch nicht voll entwickelt ist, dass wir also zum Teil auch davon leben, wie das in einem anderen Bereich entwickelte Ich des Mitmenschen handelt in der Welt, dass wir das für uns zugute kommt. Wie das, was wir entwickelt haben, so wir gestalten können, dass es zugute kommt unseren Mitmenschen. Wir sehen in dem Jesus Christus, in dem Ereignis von Golgatha, als ein Urbild auch, wie der Mensch in Verbundenheit steht mit seinen Mitmenschen, der Jesus Christus als der Sonnengeist, als der Sohn Gottes, dieses höchste geistige Wesen. Es lebte in dem Körper des Jesus von Nazareth, aber dieser Geist dehnte sich aus über die 12 Apostel, so dass sie auch Anteil hatten an dem Geist des Christus, dass er darin wirkte. Wir sehen also eine Menschengemeinschaft. Wir haben ja auch Überlieferungen, dass es dann noch 48 weitere Apostel gab, dass alles sich ausdehnt und miteinander eine Verbindung steht. So können wir auch ansehen, das, was ich nenne, die konzentridale Menschenverhältnisse. Also, dass wir nicht leben in einer Welt, die nur pyramidal ist, wie die machtversessenen Menschen das haben wollen, sondern Menschengemeinschaften sind konzentridale Menschenverhältnisse. Dass wir also in einem Zusammenhang stehen, dass wir uns sehen können in der Eigenbetrachtung, aber mit uns verbunden. 12 andere Menschen und diese 12 anderen Menschen immer auch wieder verbunden sind, wieder mit 12 anderen Menschen, wie die dann sind, wieder mit 12 anderen Menschen. Wenn wir also so sehen, die Menschengemeinschaft, wie wir uns gegenseitig etwas geben, dass wir etwas nehmen können, bekommen können vom anderen, wie wir uns gegenseitig tragen und stützen, so können wir auch verstehen mehr die Karma-Betrachtungen, dass alles, was unser Schicksal ereignet, auch einen Zusammenhang hat mit unseren Mitmenschen. Schaden wir einen Mitmenschen, dann wirkt sich der Schaden auf uns aus, dass die ganze Menschengemeinschaft ja hat diesen Schaden, den wir gemeinsam ausgleichen müssen. Hat ein Mensch etwas, eine Sache in der Welt falsch gemacht, dann hat er sie vielleicht nicht falsch gemacht aus eigenen Fehler, sondern weil er sie diese Sache falsch machen muss, damit die anderen Menschen es durchmachen können, weil sie diese Angelegenheit noch nicht gelernt haben. Wir müssen uns hier hinein vorstellen, vorsichtig, in eine Komplexheit des Schicksalswaltens, das ja von Bewusstseins Stufen von Wesen der ersten Hierarchie gestaltet haben, die in ihrer Höhe und so ferne liegen, dass wir es nicht verstehen können, die dieses gewaltige Wirken des Zwischenmenschlichen einverwoben in das Menschheitswerden und Weltenwerden, dass das ein gemeinsames Tragen und Stützen ist, dass wir nicht sagen können, wenn jemand einen Fehler macht, das wäre sein Fehler. Vielleicht muss er ihn machen, um die anderen aufzuwecken. Es ist also für den Menschen das Verstehen der Weltengerechtigkeit des Karma-Waltens eine Verinnerlichung und Bejahung des Schicksals. Nicht hadern mit dem eigenen Schicksal oder dem Herabsehen auf die Mitmenschen, die vielleicht es schwieriger haben oder einen weniger angenehmen Weg gehen, vielleicht gehen sie ihn gerade wegen uns, sondern verstehen, tragen und anerkennen diese Schicksalsentscheidungen, die unser höheres Ich geprägt hat für uns, die die geistige Welt, die erste Hierarchie für uns entschieden hat. Die Vorstellung, die eine göttlich-geistige, moralische Welt erkennt, die den Sinn der Menschheitsentwicklung kennt, den ganzen Weltenwerdegang, wie wir ihn uns angesehen haben, wird Fehler, Probleme, Katastrophen der heutigen Menschheit sehen. Wir erkennen, dass ja die Menschheit heute dem Abgrunde zurast oder schon in den Abgrund fällt. Das sind die Fehler von uns allen als Menschheit. Wir müssen als Menschen erwachen und wir müssen als Menschheit erwachen. Wir müssen für die ganze Menschheit die Verantwortung übernehmen, indem wir das Schicksal bejahen. Die Schwierigkeiten, an denen man verzweifeln könnte im Anblick dessen, was das göttliche Ideal ist und wie tief wir als Menschheit gefallen sind. Und wahr aber ist, sagt Rudolf Steiner in der GA 275, wir tragen unser Schicksal mit unserem eigenen Ich heran, mit unserem höheren Ich, das über unser niederes Ich und unser Schicksalswollen waltet Und die Impulse bekommen wir nach Maßgabe unserer früheren Inkarnationen. Die Menschheit muss erkennen, zu sich zu sagen, so wie wir jetzt in diesen Katastrophen, in denen wir stecken, das sind wir. Die Probleme, die jeder Mensch hat, das bin ich. Ich habe ja die Verantwortung für die Menschheit in diesem Verbundensein mit dem ganzen Weltenwerden. Ich zitiere weiter. Es ist schwierig, so mit seinem Schicksal zusammenzuwachsen, als uns dagegen zu wehren. Aber das, was wir verlieren, wenn unser Gedanken erstirbt, das können wir nur wieder gewinnen, wenn wir auf diese Weise das, was außer uns ist, in uns heranziehen. Wir sind eins mit der Welt, wir sind verantwortlich für die Welt. Wenn wir unser Karma, unser Schicksal im wahren Sinne erfasst haben, da wecken wir uns wieder auf. Mit diesem Bild kann man zeigen, wie ja die Menschheitsentwicklung einen gewissen Gang geht, den sie gehen muss, aufgrund des Ideals des Weltenwortes, dass wir also herabgestiegen sind aus göttlich-geistiger Welt und Verbundenheit und nun wieder aufsteigen sollen in Geisterkenntnis, dass aber die Widersacher und ihre dunklen Gesellen, ihre dunklen Geheimgesellschaften immer wieder dagegen wirken, wie wir sehen, dass zum Beispiel die Akademie von Gondishapur 666 gegeben hat, die eine Bewusstseinsseelenentwicklung zu früh gebracht hat und deren materialistische Impulse noch immer in der Welt wirken als eine überbordende Naturbetrachtung, die ablehnt das Erkennen der geistigen Welt, die den vernichtenden Zug gegen den Templerorden, wo es eine menschenwürdige, brüderliche Handhabung des Geldwesens gegeben hat. Nach der Vernichtung sehen wir ja heute noch, wie die dunkelsten Gestalten die Finanzwirtschaft kontrollieren und damit unglaublichen Schaden über die Welt bringen. Wir sehen den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich, wo die Welt stand vor der Gefahr, dass der ganze europäische Kulturimpuls verunmöglicht, verunstaltet wurde. Wir haben den 30-jährigen Krieg, mit dem der Rosenkreuzer-Impuls in den deutschen Landen fast verunmöglicht wurde. Die Verbrechen gegen Kaspar Hauser, um die Entstehung eines spirituellen Königreiches auf deutschem Boden zu verhindern. Und nun die Katastrophe des Ersten und Zweiten Weltkrieges und das, was wir heute haben. Es ist also ständig ein Widersacherwirken, dass die Menschheit mehr und mehr von ihrem gewünschten, gewollten Entwicklungsgang abbringt. Das wird hineinverwoben auch in unser Menschenschicksal, sodass wir oft gar nicht das ausleben können, was uns entspricht, sondern mitwirken müssen. An der Hilfe wieder zurechtzukommen als Menschheit in diesem Entwicklungsgang, der eben will, die Menschheit als eine spirituelle Geisterkenntnisgemeinschaft, eine menschenwürdige Brüderlichkeit über Erden, eine neue Mysterienkultur, die des Menschen höher Entwicklung wieder haben will. Wir stehen also unmittelbar in einer Verbundenheit mit der göttlichen, geistigen Welt, mit den Hierarchien der Engelwesen, die das Menschenschicksal leiten, aufnehmen und die Zukunftsgestaltung aus der moralischen Weltenordnung, aus den moralischen Zielen der Welt gestalten. Sie nehmen auf, was wir von den vorherigen Inkarnationen mitbringen, und gestalten es hinein in das Weltenwollen, Weltenwerden, Zukunftswollen. Es zieht an unsere moralischen Taten, unseren Zusammenhang mit unseren Weltentaten. Sie wandeln sie um, sie metamorphisieren sie, um sie hineingestalten zu können in ein gutes Zukunftswerden. Die Hierarchie der Seraphine, Cherubine, Throne, sie walten über unser und der Menschheits- und Weltenschicksal. So sehen uns an die Geister der Hierarchien, der dritten Hierarchie, Der Achai, Ach, Angeloi und Angeloi, sie wirken in unser Wohlbefinden, Wohlbehagen, Missbehagen, indem sie unsere Umwelt gestalten. Sie leben darin, ihre Nachkommen, Geister, die Elemente, Geister, sie weben darin, um unser Missbehagen, Wohlbehagen, unserem Schicksal entsprechend zu gestalten. Es gestaltet sich die Welt, unser Zusammensein mit unseren Mitmenschen und die Ereignisse der menschlichen Gesellschaft der Walten. Die Geister der zweiten Hierarchie, die Kyriotetis, Exousiae Dynamis, sie entwickeln etwas, das wir uns selbst erkennen in unseren Sympathien und Antipathien für unsere Umgebung. Und eben die erste Hierarchie, die Ereignisse, die Erlebnisse, die Zukunft, das Schicksalserleben, das Zusammensein mit unseren Mitmenschen gestalten. Und so sehen wir, dass die Hierarchien der Engelwesen werken, arbeiten. Sie sehen an, was wir gestalten, was wir tun und schaffen in der Welt. Sie nehmen es auf, sie tragen es hinauf in die geistige Welt, sie weben es hinein in die Zukunft. Ich zitiere aus der GA 237, richten wir aber den Blick hinauf in die geistigen Welten, dann sehen wir, wie dasjenige, was einstmals die Erdentaten der Menschen waren, nachdem es durch Angeloi, Archangeloi, Achai, Exousiae, Dynamis, Kyriotetis durchgegangen ist, aufgenommen wird, sich oben als Himmelstaten verbreitet bei Thronen, Cherubinen, Seraphinen. Es empfangen also Angeloi, Archangeloi, Achai im Ätherwesen weben das Schicksalsnetz der Menschen. Es verwesen, es wesen, es lassen gestalten im Exousiae Dynamis Kyriotetis, im astral Empfinden des Kosmos die gerechten Folgen der Erden, des Erdenlebens der Menschen. Es auferstehen in Thronen, Cherubinen, Seraphinen, als deren Tatenwesen die gerechten Ausgestaltungen des Erdenlebens des Menschen. Das, meine lieben Freunde, ist insbesondere in der Gegenwart eine bedeutsame, eine unendlich bedeutsame und eine unendlich erhabene Tatsachenreihe, dass die göttliche Welt schaut auf den Menschen. Sie nimmt auf vom Menschen, sie versucht es zu metamorphisieren in eine gute Zukunft. Es ist zu betrachten, dass was wir erstreben, diese Erkenntnis von Wiedergeburt und Karma, etwas Heiliges, weil wir ja sehen, unsere Verbundenheit mit der ganzen göttlich-geistigen Welt. Rudolf Steiner hat gezeigt, wie wir Erkenntnisse höherer Welten erreichen können. Er hat auch gegeben Meditationen, dass wir erreichen können eine Erinnerung an vorhergehende Inkarnationen. Dass wir auch, wie zum Beispiel in der GA 135 dargestellt, wir Übungen machen können, um uns zu verbinden mit unserem eigenen Schicksal. Um so zu einer Selbsterkenntnis zu kommen, was uns liegt, was wir ganz ablehnen, was uns überhaupt nicht gewohnt ist, was uns überhaupt nicht gelungen ist, was wir überhaupt nicht wollen, dass wir erkennen, ein höheres Wesen, unser höheres Ich gestaltet an unserem Schicksal, um uns zu helfen, dass wir das erringen, was wir nicht können, dass wir das wollen lernen, was wir nicht wollen, dass wir so erkennen, was vorhergehende Inkarnation in uns bewirkt hat. Wir erkennen uns als geistiges Wesen, wenn wir auch erkennen, dass wir nicht nur physischer Leib sind, sondern dass wir Leib, Seele und Geist haben, dass sich der Leib in einen physischen, in einen Leib des Lebens, den Ätherleib und in einen Leib der Empfindungen, den Astralleib gliedert, dass die Seele des Menschen sich heute in der Vergangenheit und heute entwickelt von einem reinen Empfinden dessen, was uns über die Wahrnehmung zukommt, bis zur Gemüts- und Verstandesseele, dass die Fähigkeit des logischen Denkens aus dem, was uns aus der Welt entgegenkommt, der Geburt der individuellen Geistigkeit, der Ich-Geburt und dadurch dem Entstehen der Fähigkeit der Bewusstseinsseele, dass wir eigene Gedanken, eigene Wirklichkeiten, eigene Wahrheit, die der Wirklichkeit der Weltenwahrheiten entspricht, hervorbringen können. Und dass wir so an unserem Geist an unserer geistigen Entwicklung arbeiten, Herr werden über unseren Astralleib, unsere Leidenschaften und Triebe, dass wir Geist selbst, dann später auch Lebensgeist und Geist des Menschen entwickeln können. Und so können wir verstehen, das, was eigentlich ist, die Wiedergeburt, das Leben nach dem Tode und der Vorbereitung in der geistigen Welt für die nächste Geburt, dass also der physische Leib irgendwann einmal nicht mehr weiter kann, ja stirbt und der Ätherleib, Astralleib und ich aus diesem Körper entweichen, herausgehen, dass auch der Ätherleib als der Ort, wo unsere Erinnerungsbilder sind, sich auflöst in einem Erinnerungstableau und dass wir dann mit Astralleib und ich weitergehen, mit dem Astralleib sich auflösend, wir erleben die Erinnerungen und Empfindungen, wie wir sie unserer Umwelt, unseren Mitmenschen getan haben und wie wir dann als Ich zur Welt in Mitternacht gehen. Es ist also dieses Durchgehen bis zur geistigen Welt und dann wieder das Verkörpern bis zur nächsten Inkarnation. Wir haben zuerst, dass sich nach dem Tode des physischen Leibes wie eine Art zweiter Tod, das Loslösen, das Aufgehen in den Weltenäther des Ätherleibes bildet. Wir haben mehrere Tage ein großes Erinnerungstableau, das uns zeigt die Bilder der vorhergehenden Verkörperung auf Erden. Wir haben dann über eine Zeit, die ungefähr ein Drittel des Lebens ist, das wir zuvor auf Erden hatten, die Auflösung des Astralleibes, indem wir das, was Kamaloka genannt wird, also das, was wir als Leid der Welt zugefügt haben, dass wir dieses Leid, das wir den anderen getan haben, nicht das, was wir selbst empfunden haben, sondern was der Mitmensch und die Welt empfunden hat. Das ist das Loslösen des Astralleibes. Wir können auch den Leitsätzen etwas erfahren von Rudolf Steiner und dass wir im Schlafe jeweils, wenn wir im Schlafe sind, vorbereiten dieses Kamaloka, dass die geistige Welt uns hilft, dass wir unsere eigenen Richter sind über das, was wir getan haben an dem Tag zuvor. Und das geht dann ein, dieses Urteil, das wir selbst moralisch aus der geistigen, moralischen Weltenordnung über uns selbst gesprochen haben, dass wir das dann erleben im Kamaloka. Das geht dann ein in die Zukunftsbildung des Menschen. Wir haben dadurch, sehen wir, ein moralisches Erleben der moralischen Ordnung der Welt. Wir haben ein Werteurteil. Wir erleben die Welt der geistigen Hierarchien. Ich zitiere Rudolf Steiner aus der GA 226, lauter geistig-seelische Wesen, die den Menschen ins Dasein führen, und an das Ende der Weltenordnung. Sie bringen uns dazu, dass wir werden irgendwann Engelwesen, Erzengelwesen, dass wir also uns höher entwickeln. Das ist das Ideal der göttlich-geistigen Welt. Die Welt der geistigen Hierarchien, lauter geistig-seelische Wesen, die den Menschen ins Dasein führen, in das Erleben der moralischen Weltenordnung, in der Verbundenheit, wenn wir sind in der geistigen Welt. Diese erlebt man, indem man sich durcharbeitet, nachdem einen Christus die geschilderte Hilfe gewährt hat. Der Christus, der uns mehr und mehr helfen wird, dass wir zu einem bewussten Erleben der Zeit nach dem Tode finden. Während jeder Schlafensperiode durchlebt der Mensch rückwärtslaufend dasjenige, was er während der letzten Wachenperiode, also zum Beispiel am Tag, durchgemacht hat. Er erlebt es in einer Art von nicht bloßer Anschauung, sondern er erlebt es so, dass sich nun in dieses Erleben eine vollständige moralische Beurteilung desjenigen hineinmischt, was man da durchlebt hat. Man wird sozusagen sein eigener moralischer Richter bei diesem Rückwärtsdurchleben. Es ist ein Leben dann, wenn das Ablegen des Astralleibs, diese Kamaloka-Zeit zu Ende ist, dass das Menschen-Ich noch weiter in geistige Regionen hinaufgeht zur ersten Hierarchie, das Leben im Geistesland, das Erleben der Weltenmitternacht, also diesen Punkt der Mitte zwischen dem letzten Tod und der nächsten Geburt. Sein eigenes Leben verschmilzt in entsprechender Aufeinanderfolge mit den Regionen, wenn wir höher steigen bis zum Geistesland. Er nimmt vorübergehend ihre Eigenschaften an. Sie durchdringen dadurch sein Wesen mit ihrem Wesen, auf das Erstere es dann mit dem Letzteren gestärkt in Irdisches wirken können. Wir nehmen die Früchte und Unfrüchte sozusagen der vorhergehenden Verkörperung mit. Und wir werden durchlebt, durchwest von den höheren Wesen und wir nehmen dadurch ihre moralischen, geistigen Fähigkeiten auf. Wir lernen, unsere Verfehlungen umzuwandeln. Die Innenwelt des Ich, auf diese wirken dann die geistigen Wesen, die mit dem Ich einer Art sind und bringen so diese Geisteskeime in ihm zum Erblühen. Es ist unmittelbares Wirken dieser Wesen auf das Ich. Das ist eines der großen Geheimnisse und das Wichtige zu verstehen von Wiederverkörperung und Karma. Wir können in Freiheit uns aus- und erleben auf Erden und die geistige Welt, sie nimmt uns liebevoll auf, sie zeigt uns die Verfehlungen und sie bringt uns die Stärke, die Weisheit und die Liebe, um uns daran weiterzuentwickeln. Durch das Herabdämpfen des Bewusstseins beginnt ein Einströmen geistiger Kräfte des Kosmos. Wenn wir sozusagen weit, weit ausgedehnte spirituelle Raumkugel in dem Leben nach dem Tode, gehen wir ganz auf im Kosmos, wir verteilen uns, wir dehnen uns aus über den ganzen Kosmos. Erst haben wir es geahnt, dann haben wir es als Weltorchester gehört, dann hat es gesungen, dann haben wir es als Wort vernommen, dann schlafen wir ein und es durchdringt uns. Die Welt, die göttlich-geistige Welt, die hohen geistigen Wesen durchdringen uns, indem sie uns weiterbilden wollen. Und nun, diese Arbeit besteht darin, dass im Vereine mit einer ungeheuren Anzahl erhabener geistiger Wesenheiten des Weltenalls der geistig-seelische Mensch den kosmischen Geistkeim seines physischen Menschenleibes im geistigen webt, den physischen Menschenleib als geistigen Keim herauszuweben aus dem kosmischen All. Das ist die größte, bedeutsamste Arbeit, die überhaupt im Weltenall denkbar ist. Da erleben wir in diesem Zitat aus der GA 218 von Rudolf Steiner, wie er schildert, was jeder Mensch erlebt in der Karma-Bildung, in der Schicksalsbildung, zur Weltenmitternacht, in der geistigen Welt zwischen Tod und nächste Geburt. Dass alles, was wir mitbringen aus der Vergangenheit, aufgenommen wird und unsere Zukunft hineinverwoben wird in die Zukunft der Welt. Es ist Geist, das Geisterland, die Verbundenheit mit dem Christuswesen, das wir in Zukunft mehr und mehr erleben werden. Dieses Durchdrungensein mit dem Christus Substanzielles, heißt es in der GA 153, das ist es, was uns in der Gegenwart bei dem Übergang aus dem physischen Leben in den Tod die Möglichkeit gibt, bis zur Weltenmitternacht hin die Erinnerung an unser Ich zu bewahren. Der Christus, in dem Christus sind wir gestorben, in Christus wird lebender Tod. Durch den Geist, durch den leiblosen Geist, der Heilige Geist, werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt, aus der Weltenmitternacht heraus. Es ist ein Geisterleben, ein heiliges Geisterleben in der göttlich-geistigen Welt, das bildet das Schicksal für jeden Menschen. Es ist zu verstehen, dieses Wiederverkörpern, diese Wiederverkörperung und Karma, dass wir ein viel intensiveres Erleben haben in der geistigen Welt, als das uns möglich wäre, mit unserem niederen Ich in der physischen Welt. Ich zitiere aus der GA 238, so ist alles das in seiner Intensität wie Traumwirklichkeit gegenüber der ungeheuren intensiven Wirklichkeit, die man in diesen Jahrzehnten unmittelbar nach dem Tode erlebt und die der Betrachter miterlebt. All das erscheint einem sehr viel realer. Das Erdenleben erscheint einem so, als ob es ein Traum wäre. Es ist, als ob eigentlich die Seele jetzt erst aufwachte in Bezug auf die Intensität des Lebens. Das ist das Eigentümliche. Wir haben ein höheres Ich, ein wahres Ich, das in der geistigen Welt lebt und weilt, während wir inkarniert sind, nur ein Teil, eine Abschattung unseres Iches, weilt während unserer Verkörperung hier auf Erden. Der Teil, der sich weiterbilden kann durch das freie Erleben auf Erden. Und es wird aufgenommen und dort erwachen wir als wahres geistiges Wesen. Wir erleben die Intensität des Werdens des Menschen für die Zukunft als das Engelwesen, das wir werden sollen. So können wir dann erkennen die moralische Weltenordnung, den Sinn des Lebens. Ich zitiere dazu: Im Grunde genommen ist das menschliche Leben nur dadurch gerechtfertigt, dass wir unsere Gedanken in den Dienst des Guten und Schönen stellen, unser intellektuelles Wirken durchströmt sein lassen von dem wahren, echten Herzblut des göttlich-geistigen Lebens, durchströmt sein lassen von moralischen Impulsen. Das lebt sich aus im Karma, in der Weltengerechtigkeit. Die Weltengerechtigkeit, sie will des Menschen Entwickelung, als ichbewusstes, freies, liebesfähiges Wesen. Es gestaltet den Menschen im Karma-Weben, dass wir können uns weiterentwickeln in Gemeinschaft, in der freien Gemeinschaft mit freien Mitmenschen in dieser Welt. Die Welt wird gestaltet, dass der Mensch insofern frei sein kann, insofern auch die Freiheit seines Mitmenschen berücksichtigt. Was uns das Christentum bringt, was uns das Christuswesen bringt, ist die Ich-Bewusstheit, die durch Christum, das Aufnehmen in unser Wesen der Christus, des Christus-Substanziellen, dass wir Bewusstsein haben können, auch in der Zeit nach dem Tode, dass wir erkennen, das Wirken und Walten des Karmas, dass wir erkennen unsere Verfehlungen und die Fähigkeit, die Möglichkeit, sie auszugleichen, dass wir Irrtum und das Böse erkennen und überwinden und in das Gute verwandeln, dass wir die moralischen Fähigkeiten steigern, unsere Tugenden, unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten. Mit der Wiederverkörperung hat zugleich das menschliche Einzelkarma seine Erscheinungen. Wir erkennen, dass wir uns entwickeln können, dass die Welt weisheitsvoll und liebevoll so gestaltet ist, dass wir Freiheit erleben können, Selbstbewusstheit erleben können, eigene Gedanken und Urteilsbildung und Vorstellungsbildung und dass wir aber auch können mitwirken an dem Weltenwerden. Und dazu sind die Wesen der höheren Hierarchien da, dass sie mithelfen, dass sie uns helfen bei dieser Entwicklung. Was in der Gegenwart eintritt, ist, dass diese Gestaltung des Karmas mehr und mehr übergeht an den neuen Herren des Karmas, das Christuswesen. Das Christuswesen, das sich verbunden hat mit der Erde, dass wir also erkennen können, der Christus wird Herr des Karmas, was sich abspielt als Schicksalswollen, wird immer mehr und mehr, was man sagen kann, zeitnahe. Es geht immer mehr in die unmittelbare Inkarnation ein, dass, wie Rudolf Steiner sagt, wir in der Zukunft die Auswirkungen unserer Taten, die karmischen Auswirkungen auch unmittelbar danach sehen und erleben werden. Und zwar lehrt uns die okkulte, die hellseherische Forschung, sagt dazu Rudolf Steiner in der GA 131, dass in unserem Zeitalter das Wichtige eintritt, dass der Christus, der Herr des Karmas, für die Menschheitsentwicklung wird. Und dies ist der Beginn für dasjenige, was wir auch in den Evangelien mit den Worten angedeutet finden. Er werde wiederkommen, zu scheiden oder die Krisis herbeizuführen für die Lebendigen und die Toten. Und während das Christentum und die christliche Entwicklung bisher eine Art von Vorbereitung bedeutet, tritt jetzt das Bedeutsame ein, dass der Christus der Herr des Karma wird, dass ihm es obliegen wird, in der Zukunft zu bestimmen, welches unser karmisches Konto ist, wie unser Soll und Haben im Leben sich zueinander verhalten. Wir sehen also, dass die Erkenntnis für den Menschen heute für Wiederverkörperung und Karma und die Weltengerechtigkeit etwas ist, das mehr und mehr sich einlebt in das unmittelbare Erleben des Menschen, dass sich die Welt in dieser Weltenzeitenwende verwandelt. Dadurch, dass das Karma beginnt unmittelbarer zu wirken durch den neuen Herrn des Karmas, durch das Christuswesen. Und wir erkennen, dass wir ja aufgefordert sind, dass die geistige Welt hofft auf uns als Menschen, dass wir diese Selbstbewusstsein erringen, dass wir frei uns entscheiden, Geistesschüler zu werden, dass wir lernen die Weisheiten der geistigen Welt und dass wir Selbstverantwortung für uns als Menschen, aber auch für die Welt erringen. Dass in der Gegenwart der Mensch durch das Bewusstseins-Seelenzeitalter wir eigenständige Gedanken und Urteile bilden können. Wir erlangen Erkenntnis von unserem Menschsein als geistiges Wesen, als eine ewige Individualität mit vorgeburtlichem und nachtodlichem Leben. Und wir erkennen das Wirken, das Verbundensein des Christuswesens mit uns, mit der Menschheit. Durch den Christus haben wir ein Ich, eine individuelle freie Geistigkeit, sind wir ein eigenständiges, geistiges, individuelles Wesen geworden. Wir haben dadurch die Fähigkeit, Gut und Böse zu erkennen, zu scheiden. Wir bekommen geschenkt diese Christussubstantialität, die uns die Fähigkeit der Bewusstheit nach dem Tode mehr und mehr bringen wird, dem bewussten Erleben der übersinnlichen Welt. Wir werden in Zukunft bewusster miterleben die Zeit nach dem Gange durch den Pforte des Todes. Wir werden auch bewusster erleben das Wirken des Herrn des Karmas des Christus. Wir werden mit der Hilfe des Christuswesens Herr über unsere Verantwortung. Wir werden selbstverantwortlich. Wir als Menschen Individualität, als Menschen Gemeinschaft für unsere Mitmenschen und für die Weltentwicklung. Das ist ein tieferes Verstehen des Karma-Geschehens. Denn wir sind ja eigentlich unser Karma selbst. Wir leben ja unser Karma als Wesen aus, das herauskommt aus der Vergangenheit, aus unseren früheren Taten in früheren Erdenleben. Das breitet sich über die geistige Welt in der Zeit zwischen Tod und nächster Geburt, über die Welt und unsere Mitmenschen aus. Wir sehen uns durch unsere Taten in unseren Mitmenschen in einem ausgebreiteten Spiegelungsapparat, sagt der Zoroaster Stein in der GA 238. Und all unsere Taten ausgebreitet über die Welt, sie konzentrieren sich dann wieder auf einen Punkt, wenn wir uns wieder verkörpern. Alles fließt hinein in die Astralleibbildung des Menschen für das Schicksalswollen der Zukunft. Und es kommt eine Zeit im letzten Drittel zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Da bilden wir uns aus diesen Spiegelbildern unserem astralischen Leib, aus unseren Taten und den Wirkungen auf die Welt, auf die Mitmenschen, daraus bildet sich unser Astralleib, unser Schicksalswollen der Zukunft. So sind die Taten der Liebe und oder des Hasses physische Ursachen in zeitlich vergangenen Vorleben, die ihre Wirkung in den folgenden Leben haben. So wird aus dem, was wir leben, der Liebe, der Freude, dem offenen Herz, wird die Sympathie. Aus Hass, Leid und Torheit wird die Antipathie. Wir erstehen sozusagen auf aus der Erkenntnis von Wiedergeburt und Karma als das Wesen, das hereingebettet ist in eine Weltengerechtigkeitswelt, in eine Welt, die den Menschen weiterentwickeln will, die aber an den Punkt steht, wo wir selbst Erkenntnis üben müssen, dass wir auch haben selbst Verantwortung. Verantwortung für alle Menschen in der Gemeinschaft mit den Mitmenschen und der Menschheit und die Verantwortung auch für das zukünftige Weltenwerden. Und zum Abschluss noch ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Sieghafter Geist, durchflamme die Ohnmacht, zaghafter Seelen, verbrenne die Ich-Sucht, entzünde das Mitleid, das Selbstlosigkeit, der Lebensstrom der Menschheit, wald als Quelle der geistigen Wiedergeburt. Vielen herzlichen Dank.